Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Präsentiert vom Tagesspiegel Landpartie. Magazin für kulinarische Kurztrips in der Region.
Heute ist Montag, der 27. Mai 2019 und Sie begeben sich jetzt bitte in die Hocke, stellen die Handflächen auf Schulterhöhe vor sich hin, Kopf auf den Boden und dann mit einem beherzten Schwupps geht's nach vorne. Heute ist Welttag des Purzelbaums. Wirklich wahr und es geht noch absurder, heute ist auch Tag der Sonnencreme. Aber bitte erst nach dem Purzelbaum eincremen.
Im weiten Rund.
Auch der heutige Abend könnte historisch werden. Der erste FC Union Berlin könnte zum ersten Mal in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Im Hinspiel am Donnerstag beim Erstligisten VfB Stuttgart gab es ein 2:2, also eine gute Ausgangslage für die Unioner im eigenen Stadion an der Alten Försterei für heute Abend. Ein 0:0 oder 1:1 würde reichen für den Aufstieg.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Na, waren gestern alle brav wählen? Heute ist auf jeden Fall zu spät. Die Europawahl ist durch, hat ja auch immerhin 4 Tage gedauert. Die EU-Staaten oder die Mitglieder der EU-Staaten, die Bewohner, haben das neue Europaparlament gewählt. Insgesamt waren es mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte, die 751 Abgeordneten im EU-Parlament bestimmt haben. Mehr als die Hälfte von den Europäern ist zur Wahl gegangen. Die amtlichen Endergebnisse gibt es wohl erst ab 21 Uhr. Die Hochrechnung steht schon jetzt. Die christdemokratische Parteienfamilie EVP hat mit mehr als 23% der Stimmen die Mehrheit erhalten. Es folgen die Sozialdemokraten mit knapp 20%, die Liberalen mit gut 13%, die Grünen erreichen europaweit 9%.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
In Charlottenburg geht die Sommerflotte in die zweite Runde. Das Prinzip, Auto für einen Monat nicht benutzen, dafür aber kostenlos die Angebote von 19 Mobilitätsanbietern. Wenn Sie in Charlottenburg-Wilmersdorf wohnen, bewerben Sie sich noch fix auf neuemobilität.berlin/Freifahrtpaket. Am 1. Juni geht es los.
Was fehlt?
Der Dachstuhl von Notre Dame. Vor 6 Wochen ist die Kathedrale in Paris teilweise abgebrannt. Heute befasst sich der Senat der Stadt mit der Restaurierung. Die Nationalversammlung hat das Gesetz für eine rasche Restaurierung der Kathedrale schon gebilligt. Es sieht Ausnahmen unter anderem beim Denkmal- und Umweltschutz und bei Verfahren öffentlicher Ausschreibungen vor. Frankreichs Präsident Macron hatte kurz nach dem Brand versprochen, Notre Dame innerhalb von 5 Jahren wieder aufzubauen.
Auf großer Reise.
Rammstein starten heute ihre Europatour in der Weltstadt Gelsenkirchen. Okay, bis Ende August sind Rammstein mit ihrem frisch erschienenen Album namens Rammstein unterwegs. Die 27 Konzerte steigen in tatsächlichen Weltstädten, unter anderem Paris, Brüssel, Stockholm, Wien, Moskau. Und Berlin ist natürlich auch dabei. Am 22. Juli spielen sie im Olympiastadion. Ausverkauft natürlich.
Das ist Berlin.
Ab heute Morgen ist die Oberbaumbrücke gesperrt, eine der wichtigsten Berliner Verkehrsadern über die Spree zwischen Berlin-Kreuzberg und Friedrichshain. Die starke Verkehrsbelastung ist nicht ohne Folgen geblieben. Ab heute Morgen wird die Fahrbahn saniert. Bis Anfang November gibt es pro Richtung nur eine Spur.
Und auf keinen Fall vergessen.
Österreich steckt tief in der Regierungskrise und heute könnte es noch dramatischer werden. Das österreichische Parlament debattiert und stimmt ab über ein Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz. Der jetzt Ex-Chef der FPÖ, Hans-Christian Strache, hatte mit dem sogenannten Ibiza-Video für einen Eklat gesorgt, weil er Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe gedealt hatte. Auch Kurz selbst erwartet heute seine Abwahl. Sie wollen mich loswerden, so Kurz.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Präsentiert vom Tagesspiegel Landpartie. Magazin für kulinarische Kurztrips in der Region.
Es ist da, das politische Beben in Deutschland, das viele erwartet hatten. Die Namen Nahles und Kramp-Karrenbauer standen zwar nicht auf dem Wahlzettel gestern zur Europawahl, trotzdem sind die Chefinnen der großen deutschen Parteien hier bei uns die großen Verliererinnen der Europawahl. Jedem war vorher klar, die Wahl wird ein Stimmungstest für die Bundesregierung und die Große Koalition. Und vor allem für Andrea Nahles ging es um nichts weniger als ihre Zukunft als SPD-Parteichefin.
Christoph Prössl sitzt im ARD-Hauptstadtstudio und war gestern Abend auch da, hat quasi da übernachtet. Oder?
Richtig, genau. Ja, gut.
Ja. Du hast alles mitbekommen, alle Zahlen ausgewertet. Wenn es jetzt eine Bundestagswahl gewesen wäre gestern, wäre die Regierung abgewählt. Was bedeutet denn das Ergebnis jetzt für die Bundespolitik?
Also ich glaube, dass jetzt in den Parteien diskutiert wird, was da falsch gelaufen ist. Und vor allem bei der SPD dürfte diese Debatte ziemlich laut ausfallen. Nahles hat ja schon gesagt, das Ergebnis sei extrem enttäuschend. Und bei der Wahlparty gestern, da gab es Applaus für die Spitzenkandidatin Barley, aber nicht für Nahles. Klar, man ist jetzt drittstärkste Kraft hinter den Grünen. Man ist an die 15% rangekommen. Bremen auch noch verloren. Da liegt es auf der Hand, dass man personelle Konsequenzen debattieren muss. Der Vizekanzler Scholz und Generalsekretär Klingbeil haben gestern schon versucht, das Thema vom Tisch zu wischen. Ich glaube, das wird nicht ganz gelingen.
Na, wir haben gerade eben auch schon den Generalsekretär Lars Klingbeil gehört. Der appelliert an die Partei, jetzt mal diese ganzen Personaldiskussionen sein zu lassen. Im Vorfeld hatten sie schon Fraktionsvize Achim Post und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz angeblich schon so ein bisschen warm gelaufen, um Parteichefin Andrea Nahles abzulösen. Wie siehst du das? Wie sinnvoll wäre ein solcher Wechsel? Oder hat das Tief der SPD mit Personen doch eher mit Inhalten zu tun?
Also Politik hat natürlich immer mit Personen zu tun und Nahles hat da sehr viel Kritik ernten müssen. Aber ich glaube, dass die SPD sich jetzt mit so einer Debatte und auch mit dem Wechsel an der Parteispitze keinen Gefallen tun würde. Da stehen jetzt wichtige Wahlen an in Thüringen, Brandenburg, Sachsen im Herbst, die Landtagswahlen. Und das ist eine große Herausforderung und ich glaube, man muss eigentlich die inhaltlichen Fragen klären. Und da gilt es auch, auf junge Menschen zuzugehen, denn auch deutlich geworden ist bei den Wahlen gestern, dass man vor allem die nicht gewinnen konnte. Die sind zu den Grünen gelaufen. Und da muss man jetzt eben schauen, hat das mit den Themen zu tun oder ist das ein tieferes strukturelles Problem? Hat das vielleicht auch mit dem Look and Feel der Parteien zu tun, mit der Kultur, die in diesen Parteien herrscht? Man hat einfach ältere Politiker in Union und SPD und genau das ist das, was man jetzt aufarbeiten muss.
Genau, die Union hast du jetzt schon mit reingenommen. Klimaschutz war ja das wichtigste Thema für die meisten Wähler und vor einer Weile, vor ein paar Jahren, haben die Erstwähler noch vor allem CDU gewählt. Jetzt sind sie bei den Grünen dabei, womöglich auch hatte auch Rezo und dieses YouTube-Video irgendwie so ein bisschen damit zu tun mit der ganzen Geschichte. Das Ganze war abzusehen. Stattdessen machen Union und SPD offensichtlich Politik für Rentner. Warum erkennen Sie die Zeichen der Zeit nicht?
Das weiß ich auch nicht so genau. Das ist wirklich ein großes Problem und ich fürchte, dass das die drängendste Frage ist und die müssen diese Parteien jetzt klären. Da geht es in der Tat um die Frage, wie kann man auf junge Leute zugehen und ich glaube, es geht nicht nur um die Themen. Es geht nicht nur um Klimapolitik, um Europa und die soziale Frage. Das waren ja so die Themen, die eine bedeutende Rolle bei dieser Wahl gespielt haben, sondern es geht in der Tat auch darum, wie man junge Leute in die Parteien reinbringt, wie man sie für diese Parteien interessiert, wie man sie beteiligt. Und da ist, glaube ich, das Problem bei der Union noch größer, wo man also auch bei den Politikern selber sieht, da sind eigentlich mehr ältere Herren unterwegs und da muss wirklich noch ein Wandel passieren hin zu einer neuen Wählerschicht. Die muss man aufbohren und das ist nicht geregelt in ein paar Monaten. Da muss man einen langen Prozess starten. Da hat die Union sich auch schon mit beschäftigt, aber offenbar hat es nicht funktioniert.
Dabei war Merkel doch schon mal die Klimakanzlerin. CDU, CSU und SPD sind so schwach wie noch nie bei einer Europawahl. Die Grünen triumphieren. Es war keine Bundestagswahl, aber die Auswirkungen auf die Bundespolitik könnten riesig sein, wie wir gehört haben von Christoph Brössel aus dem ARD Hauptstadtstudio. Vielen Dank, Christoph.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Morgen. Europa hat gewählt. Wir analysieren das Wahlergebnis schon den ganzen Morgen hier im schönen Morgen. Die Ergebnisse in den einzelnen Ländern in Europa sind sehr unterschiedlich. Die ganz großen Trends gibt es nicht. Die Volksparteien verlieren tendenziell. Gewonnen haben vor allem die Liberalen, die Grünen und auch die Rechten. Was bedeuten denn die Ergebnisse für die Wirtschaft, Herr Liefen?
Na, erstmal müssen Sie sehen, dass die Wirtschaft da schon mit Argusaugen draufgeschaut hat. Und das können Sie daran sehen, dass man ja im Vorfeld schon getrommelt hat dafür, für eine sehr hohe Wahlbeteiligung, weil die Wirtschaft natürlich weiß, dass sie ja am Ende des Tages ein einiges Europa braucht. Stehen ganz viele Aufgaben ja davor. Wir haben den Handelskonflikt unter anderem mit den USA. Also wie gesagt, mit Donald Trump. Und da sagt man eben, wir brauchen einen möglichst großen Zusammenhalt. Und das ist erstmal nicht passiert. Sie haben es eben gesagt, so richtig. Ganz klare Gewinner, Verlierer. Wir haben ja einen Rechtsruck. Wir haben die großen Parteien, die aber immer noch letztendlich die größten Fraktionen stellen. Und deswegen, wie gesagt, ist das, was wir an Mehrheiten brauchen innerhalb der EU, sicherlich künftig schwerer zu bekommen. Die Machtverhältnisse bleiben ähnlich. Aber wie gesagt, für die Wirtschaft, die hätten sich doch ein klareres Bild gewünscht. Dann schauen wir auf die nationale Ebene. Auch das wird schwieriger aus Sicht der Wirtschaft mit Blick auf Italien, mit Blick auf Frankreich. Und das dritte große große Feld ist die Finanzpolitik. Und da hat man eben sehr, sehr große Sorge gehabt, die wenigstens, was den künftigen EZB-Präsidenten angeht. So wie es jetzt aussieht, haben wir eher den Kommissionspräsidenten, wahrscheinlich Manfred Weber. Von daher wird wahrscheinlich kein Deutscher der Präsident der Europäischen Zentralbank werden. Da hätte sich dann der Kurs möglicherweise verändert. Also die Wirtschaft hätte sich ein klareres Ergebnis gewünscht, damit sie den Kurs, den wir in der Vergangenheit hatten, eben fortsetzen können.
Und an den Börsen wird es ja sowieso recht schwierig diese Woche. Der DAX steht vor großen Aufgaben. Es geht wieder um Trump, Iran, Öl. So ein bisschen Hoffnung macht, dass Trump gerade in Japan ist und mit Abe spricht, ne?
In der Tat. Die Gespräche, das war am Wochenende zu hören, da soll es Fortschritte geben. Also da ist die Kuh noch nicht vom Eis, aber da ist man auf jeden Fall auf einem guten Weg. Anders sieht es natürlich mit den Gesprächen mit China aus oder dem Handelskonflikt mit China aus. Da wird man natürlich weiterhin drauf blicken und das wird die Märkte beunruhigen. Wir bekommen noch ein paar Wirtschaftskonjunkturdaten, die wichtig sind, unter anderem Inflationsdaten, auch aus der EU. Und das wird wichtig sein für den künftigen Kurs, finanzpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank. Werden die Zinsen möglicherweise steigen? Davon geht man im Augenblick allerdings nicht aus. Aber wie gesagt, wird eine spannende Börsenwoche werden, weil wir natürlich auch nochmal auf den Konflikt mit Iran schauen, auf den Ölpreis schauen. Und wir jetzt ja gehört haben, dass auch die deutsche Wirtschaft zunehmend unter diesem Konflikt leidet.
Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Die Zeiten bleiben unruhig. Dankeschön, Herr Liefen.
In der Tat. Jo.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben uns mindestens verfestigt. Wir haben einen Mitverantwortungsanspruch, auch für die Zukunft. Den werden wir jetzt ausbauen. Und ich sehe die Kommunalwahlen, auch die Europawahlen, als wichtigen Stimmungsindikator für die Landtagswahlen. Das ist eine gute Vorausschau. So machen wir weiter.
Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz gestern nach den Wahlen. In Brandenburg war nicht nur Europawahl, sondern auch Kommunalwahl und die AfD konnte bei beiden Wahlen zulegen. Bei der Europawahl wurde die AfD in Brandenburg tatsächlich stärkste Kraft. Bei den Kommunalwahlen insgesamt nur drittstärkste, aber einige Städte und Landkreise konnte sie gewinnen. Cottbus und auch in den Landkreisen Spree-Neiße und Märkisch-Oderland. In Europa haben die Rechten ebenfalls zugelegt.
Die Ergebnisse wollen wir jetzt im Rundumschlag analysieren und einordnen mit Politikwissenschaftler Dr. Gero Neugebauer aus Berlin. Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen.
Bleiben wir erstmal in Brandenburg. Die AfD hat den Wahlkampf im Osten ganz anders gestaltet, sich so als Sozialstaatspartei inszeniert, klassische Linken und SPD-Themen besetzt. Warum kann sie damit offensichtlich besser punkten als die Sozialdemokraten?
Sie konnten damit besser punkten, weil sie bestimmte Repräsentationslücken erkannt haben und da reingegangen sind. Das heißt, sie haben Politikfelder gesehen, in denen die Landesregierung nicht das geleistet hat, was versprochen war, in denen es Erwartungen von Bürgern gab, die schon seit Jahren nicht bedient worden sind.
Welche waren das genau?
Na, zum Beispiel also Fragen von Verkehr, Bildung, Gesundheitswesen. Und wenn man durch Brandenburg fährt und sieht dann die Schilder, die hinreichen bis zu Tiere schützen oder einen Wolf habe ich nicht gesehen, aber dann merkt man, das ist ein ganz anderes Herangehen. Da wird nicht mit Muslimen, da wird nicht mit dem Euro oder Eurofeindlichkeit argumentiert, sondern mit Alltagsbedürfnissen. Und insofern fällt es der AfD leichter, sich als eine Partei zu präsentieren, die da sagt, nee, die anderen machen Fehler, wir achten darauf und wir werden da was leisten, diese Fehler zu beheben.
Jetzt haben wir gerade eben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke gehört, der immer noch selbstbewusst klingt. Wir haben bald Wahl in Brandenburg, Landtagswahl in diesem Jahr. Ist die Kommunal- und Europawahl jetzt schon Indikator und Gradmesser für diese Wahl? Geht es nach rechts?
Also eine Europawahl ist eine Wahl, die in der Regel immer dazu führt, dass man nationale Themen nach oben bringt, aber dann auch sagt, ich kann jetzt mal eine Partei wählen, von der ich weiß, dass sie hier nicht in die Verantwortung kommt. Ich stimme mit meinem Votum sozusagen gegen diese Partei, erteile ihr einen Denkzettel, Protestwahl typisch. Aber Kommunalwahlen sind da schon etwas anderes, weil Kommunalwahlen drücken in der Tat aus, wo die Bürger, um das mal zu sozusagen den Schuh drückt, natürlich auch die Bürgerin. Und insofern ist das ein bisschen ambivalent. Ich meine, dass jetzt, wer von der kalten Dusche erwischt worden ist, wie die SPD, aber auch die CDU, wer jetzt davon redet, ach, naja, wir kommen schon gut wieder raus, der muss sich tatsächlich überlegen, was er tun kann, um auch Fragen von Glaubwürdigkeit, auch Fragen von Repräsentation auch fragen, welche Probleme haben wir eigentlich aufgegriffen, was haben wir, und das Beispiel Verwaltungsreform an den Bürgern, vorbei entscheiden wollen, wie können wir das ändern? Und da ist verdammt wenig Zeit bis zum September.
Im EU-Parlament wird es jetzt deutlich mehr EU-Skeptiker geben, sogar Rechtsextreme. Die demokratischen Parteien betonen aber, dass es keinen Rechtsruck gibt. Wie bewerten Sie das? Stimmt das?
Es gibt Verschiebungen innerhalb des rechten Lagers, es gibt eine Veränderung in den Fraktionen, es gibt aber nicht die erwartete Mehrheit, und insofern ist das, naja, das Pfeifen im Walde, würde ich fast sagen, dass sagen, okay, ja, wir haben es eigentlich dunkler erwartet, aber jetzt sind wir ein bisschen froh, nur das Risiko ist trotzdem groß. Das, was helfen kann, ist, dass die Anti-Europäer und die Rechtspopulisten nicht immer so zusammenarbeiten, dass man sagen kann, die werden einen geschlossenen Block bilden. Das könnten sie vielleicht, wenn es um die Frage Auflösung der EU geht. Aber in anderen Fragen fällt es ihnen schwer. Und es ist auch schwer, dann die anderen davon zu überzeugen, in Frage der europäischen Integration, dass man da Stopp machen sollte. Also zahlenmäßig sieht es anders aus, als möglicherweise in der politischen Wirklichkeit sich dann darstellen wird.
Noch ganz kurz hinten raus, Herr Neugebauer, die etablierten Volksparteien haben in Deutschland die Quittung bekommen für ihre Politik der vergangenen Monate. Was bedeutet das nicht nur für Deutschland, sondern auch in ganz Europa, dass es im Grunde genommen keine wirklichen Volksparteien offensichtlich mehr gibt?
Es gibt in der Tat immer weniger Parteien, die in der Lage sind, glaubwürdig zu behaupten, sie könnten für die gesamte Gesellschaft oder wichtige Gruppen in der Gesellschaft relevante Programmpunkte anbieten und die dann auch politisch durchsetzen. Von der Idee kann man sich verabschieden zunehmend. Die CDU erlebt heute, was die SPD schon vor Jahren erlebt hat, aber beide begreifen das immer noch nicht so richtig.
Politikwissenschaftler Dr. Gero Neugebauer spricht hier bei Radio 1 von einem Ende der etablierten Volksparteien. Das EU-Parlament wird sich mehr aufsplittern. Den deutlichen Ruck nach rechts hat auch er nicht unbedingt gesehen, aber es wird schwieriger werden, sagt er. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Wenn Sie gerade im Bad sind, legen Sie die Zahnbürste mal ein bisschen zur Seite, ziehen Sie die Zahnseide wieder aus dem Mund. Es könnte sein, dass Sie das überhaupt nicht brauchen.
Wie schön das wäre. Ich hoffe, heute sagt er ja, 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 der Christoph Drösser. Die Frage ist nämlich, stimmt's, dass Zahnseide gar nichts bringt?
Jeder Zahnarzt empfiehlt seinen Patienten, Zahnseide zu benutzen, um die Zahnzwischenräume zu reinigen. Aber die Deutschen sind ziemliche Zahnseide-Muffel. Nur etwa jeder Zehnte macht das wirklich regelmäßig. Und deshalb wurde auch hier eine Meldung ziemlich lautstark begrüßt, die vor 4 Jahren herumging. Da sagten nämlich amerikanische Forscher, dass die Studienlage für den Nutzen der Zahnseide doch ziemlich dünn sei. Sie fanden keine Studie, die wirklich eindeutig und wissenschaftlich fundiert den Nutzen der Zahnseide belegt. Das ist allerdings auch kein Beweis dafür, dass die Zahnseide nichts bringt. Die zahnärztliche Forschung ist sich eigentlich einig, dass wir auch die Zahnzwischenräume reinigen sollten. Da kommt die gewöhnliche Zahnbürste nicht hin und die Plaque, die zwischen den Zähnen entsteht, kann die Zähne von der Seite angreifen und zu Karies führen. Deutsche Zahnärzte raten heute eher zu den sogenannten Interdentalbürsten, mit denen man diese Zwischenräume noch effektiver reinigen kann. Also, es ist weiterhin durchaus plausibel, auch die Zwischenräume zwischen den Zähnen zu reinigen, aber es stimmt tatsächlich, dass es keine sehr guten wissenschaftlichen Studien für die Wirksamkeit der Zahnseide gibt.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.
Union und SPD haben bei der Europawahl so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor, und bei der SPD hatte die Selbstzerfleischung gefühlt schon vor der Wahl begonnen. Es gab Putschgerüchte, gibt's immer noch, um Martin Schulz beispielsweise, der SPD-Chefin Andrea Nahles angeblich beerben will. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sah sich deshalb gestern in den Tagesthemen zu einem Appell genötigt.
Ich kann nur an alle die dringende Warnung abgeben: Begreift bitte, wie es um die SPD steht. Begreift, dass wir jetzt zusammenarbeiten müssen. Die Leute müssen aufhören mit diesen anonymen Heckenschützen. Wir brauchen jetzt eine Solidarität auch in der SPD. Und da geht es um eine gemeinsame Verantwortung. Mit dem, was ich die letzten Wochen erlebt habe, muss dringend Schluss sein. Das ist mein eindringlicher Appell.
Aber auch die CDU geht durchaus zerfleddert aus der Europawahl hervor. Immer -8 Prozentpunkte. Also erfolgreich sieht auch da anders aus. Und auch hier natürlich die Frage, ob das als Kanzlerinnen-Rücktrittsbeschleuniger möglicherweise wirkt.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, ein europäisches Guten Morgen.
Welche Schlüsse müssen SPD und CDU, müssen die Berliner Parteien jetzt aus diesen Europawahlen ziehen?
Ja, die CDU, CSU kann noch weiter ein bisschen schizo sein, Mensch. CSU in Bayern über 40%, alles super. Stärkste Partei geworden. Unser Manni Weber könnte Kommissionspräsident werden und stärkste Partei in Bremen. Man kann genauso gut sagen, CDU und CSU haben dramatisch verloren. Ob nicht vielleicht sich eine Drei-Farben-Koalition in Europa auf Margarete Vestager als Kommissionspräsidentin einigt im Hinterzimmer, ist mal gar nicht ausgeschlossen. Und wenn es in Bremen R2G, also Rot-Rot-Grün gibt, dann bleiben die trotz ihres Wahlerfolges in der Opposition und haben nichts gewonnen. Die CDU, die CSU, die Union hat keine Antwort gefunden, how to make a Spagat. Einerseits in der Klimapolitik der Jugend gegenüber nicht so verkarstet und gestrig zu wirken, also moderner und damit auch ein bisschen aufgeklärter, mittiger, linker zu sein. Und gleichzeitig haben die Wahlen im Osten gezeigt, die AfD in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen gleich auf oder knapp da vorne sogar, dass die CDU, CSU die Angstmaschinen nicht richtig angeworfen bekommen hat. Das kann einen als aufgeklärten Bürger freuen, aber eben wenn man ständig von Migration, von Kriminalität, gar von Terror redet, dann schneidet man da gut ab. Die CDU im Megaspagat. Und das zeigt sich auch daran, dass die einen sagen, ja natürlich wurde die Wahl vergeigt, weil man ja die Merkel versteckt hat. Das ist doch unser starkes Argument. Und die anderen sagen, ja jetzt nach der Wahl muss die Merkel aber endlich weg. Ein Vorteil von der Union ist, dass sie das meist eher im Hinterzimmer verhandelt.
Ja, man könnte ja auch sagen, den Volksparteien sterben, bös gesagt, die Wähler weg. Denn die Jüngeren haben die Grünen gewählt. Die könnten bei den nächsten Wahlen die größeren oder die ganz großen Gewinner sein. Was meinen Sie?
Ja, die SPD, die früher mal für Schwung und auch für Jüngere stand, denken wir auch nochmal an Kevin Kühnert, der sich jetzt auch wieder mit einem Papier zur Grundsatzdebatte vorwagt. Die SPD ist in dieser Situation, dass sie fragt, wollen wir weiter Sterbehilfe machen oder stellen wir die Maschinen ab? Sie ist der ewige Hausmeister, der davon träumt, immer nochmal Schuldirektor zu werden. Aber in Wirklichkeit wird er nur gerufen, wenn auf dem Schulhof das Jungsklo verstopft ist und irgendwie ist er dann auch immer daran schuld. Und da ist praktisch, sind die Grünen zu einem guten Teil programmatisch kaum zu unterscheiden. Und sie sind diejenigen, die das bisher alles nicht umsetzen mussten. Sie können als Oppositionspartei tolle Forderungen stellen, haben aber das Risiko, eines Tages wach zu werden und zu sagen, Mensch, wir sind der Scheinriese Herr Turtur aus Jim Knopf, der Lokomotivführer. Je näher die Macht kommt, je näher das Entscheiden kommt, je näher die zwangsläufig nötigen politischen Kompromisse kommen, werden diese 20% wieder abschmelzen. Im Moment kann jeder auf die Grünen drauf projizieren, was er möchte. Viele möchten was anderes, vor allem die Jungen möchten was anderes. Es läuft jetzt erstmal auf die Landtagswahlen zu. Ich glaube, beide ehemaligen Volksparteien werden sagen, lass uns das vertagen, bis die Kiste richtig an der Wand ist, also die Landtagswahlen im Osten. Da haben auch die Grünen wenig zu gewinnen und deswegen wird sich jetzt erstmal ganz wenig ändern, außer vielleicht, dass es eine kleine Kabinettsumbildung gibt, weil Frau Baller weg ist.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Jubel bei der grünen Wahlparty in Berlin. 20,5% holen sie bei der Europawahl. Nach der CDU ein klarer zweiter Platz mit deutlichem Abstand zur SPD. Grünen-Parteichef Robert Habeck sieht jetzt auch eine große Verantwortung auf die Partei zukommen.
Das Ergebnis übertrifft im Grunde alle Erwartungen. Und ist ein einziger Auftrag, dass wir diesem großen Zuspruch standhalten können.
Im Vergleich zur letzten Europawahl 2014 haben die Grünen ihr Ergebnis verdoppelt. In Brüssel wird die Partei nun stärker mitbestimmen können, auch in der Frage, wer Präsident oder Präsidentin der EU-Kommission werden wird.
Und die grüne Spitzenkandidatin fürs EU-Parlament, Ska Keller, ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Ui, Sie klingen noch ein bisschen müde. Haben Sie durchgefeiert bis heute früh?
Nee, das nicht, aber es ist doch spät, es ist früh geworden.
Kurze Nacht war es, ja.
Sie haben ein fantastisches Ergebnis eingefahren, hat Robert Habeck auch gesagt. Sind die Grünen jetzt eine Volkspartei?
Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und vor allem das Vertrauen, das wir bekommen haben von den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist natürlich jetzt für uns Auftrag, aber eben auch Verantwortung, jetzt ganz konkret Dinge umzusetzen beim Klimaschutz, aber eben auch beim sozialen Zusammenhalt und bei Demokratie in Europa.
Wie erklären Sie sich die plötzliche Begeisterung der Deutschen für den Umweltschutz? Denn vor einigen Monaten, da haben andere Themen hier das Geschehen beherrscht.
Aber ich glaube, es hat sich schon angekündigt. Nicht zuletzt letzten Sommer konnten wir ganz konkret sehen, was die Klimakrise für uns alle bedeutet. Die Hitzewelle, Trockenheit, der Landwirtschaft ging es nicht gut. Es gab große Waldbrände. Und das hat, glaube ich, allen wirklich sehr vor Augen geführt, wie real die Klimakrise bereits ist. Und natürlich gab es auch viele andere Umweltthemen, die sehr präsent waren, weil es drängt ja auch einfach. Die Zeit eilt und wir müssen jetzt dringend handeln.
Viele von CDU und SPD haben dann gestern nach der Wahl gesagt, ja klar, Fridays for Future, es hat den Grünen geholfen, die versprechen immer viel und müssen ja noch nichts machen, die sind ja in der Opposition. Was gedenken Sie denn jetzt zu tun mit mehr Stimmen?
Im Europäischen Parlament gibt es ja nicht das normale, in Anführungsstrichen, Gedränge von Koalition und Opposition. Hier entscheiden alle mit und mal sind alle an Kompromissen beteiligt, je nachdem, wie viel man einbringen kann an Sitzen. So viel ist das dann auch an Kraft und Rückhalt, dass man einbringen kann. Das heißt, mit mehr grünen Abgeordneten können wir jetzt noch mehr, viel mehr Dinge umsetzen. Und das werden wir jetzt genau versuchen zu tun im Europäischen Parlament.
Ja, Sie müssen ja auch in den anderen Ländern dafür werben, denn die Grünen haben ja vor allen Dingen in Deutschland die vielen Stimmen bekommen. Für welchen EU-Kommissionspräsidenten werden Sie denn stimmen?
Also wir haben in der gesamten Europäischen Union einen so großen Zulauf erlebt und auch wirklich sehr überraschende Ergebnisse, wo niemand in den Umfragen gedacht hätte, dass wir Grünen so gut abschneiden. Das ist wirklich ein gesamteuropäischer Erfolg, den wir hier haben. Und bei der Frage von der Kommissionspräsidentschaft geht es ganz klar um die Inhalte. Wir Grüne haben den Auftrag und das Mandat, Klimaschutz umzusetzen, den sozialen Zusammenhalt voranzubringen in der Europäischen Union. Und wenn jemand unsere Stimmen haben möchte, dann muss er oder sie dazu was im Angebot haben. Unsere grünen Stimmen gibt es nur für Klimaschutz, für Artenschutz, für sozialen Zusammenhalt.
Frau Kelle, Sie sitzen seit 10 Jahren im EU-Parlament. Für Sie stehen jetzt aber auch vielleicht Veränderungen an. Sie sind ja Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen, also für alle, und haben die Chance, Präsidentin des Europäischen Parlaments zu werden. Wie sehen Sie Ihre Chancen da als viertstärkste Kraft jetzt?
Also unsere Aufgabe, unsere Chance ist es jetzt, ganz konkret Klimaschutz umzusetzen, jetzt zum Beispiel bei der Landwirtschaftsreform darauf zu drängen, dass dort Artenschutz und Klimaschutz großgeschrieben wird. Das ist unsere Aufgabe. Wir Grüne, wir stehen für Inhalte ein und suchen uns nicht die schönsten Posten raus.
Ska Keller von den Grünen, Abgeordnete im EU-Parlament seit 10 Jahren und mindestens auch für die nächsten 5. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Radio 1. Alba Berlin. Der Spielbericht.
Als Alba das letzte Mal deutscher Meister geworden ist, da war der Flughafen Tempelhof noch im Betrieb. George W. Bush war US-Präsident und das Rauchverbot war gerade eingeführt worden. Es klingt sehr lange her, 11 Jahre, ja, dass die Albatrosse sich bestes deutsches Basketballteam nennen durften. Nun fehlen den Berlinern noch 6 Siege bis zum Meistertitel 2019. Und gestern haben sie aber schon mal den Grundstein gelegt. Gestern Nachmittag sind sie nämlich mit einem 100-83 Heimsieg gegen Ulm ins Playoff-Halbfinale eingezogen.
Unser Reporter Jakob Rüger war dabei und ist jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen.
Morgen. Schönen guten Morgen.
Wir wollen nochmal über das Spiel und Albers Aussichten im Halbfinale sprechen. Für die Ulmer hat gestern dann quasi die Sommerpause gewonnen, nachdem sie da rausgeballert wurden. Wie sehr haben die sich in dem Spiel gegen Alba noch gewehrt?
Rausgeballert trifft es eigentlich ganz gut, ne, bei dem Ergebnis, wo man sagen muss, dass die Zahlen sind da doch ein bisschen klarer als der Spielverlauf. Die Ulmer haben natürlich nochmal alles versucht. Es war ein wirklich hartes Spiel und obwohl Alba zwischenzeitlich mal mit 23 Punkten geführt hat, haben die Ulmer nie aufgegeben. Also da muss man wirklich sagen, Respekt, was die geleistet haben. Und Albers Kapitän Nils Giffer, der hat dann hinterher erklärt, dass es für die Berliner schon wichtig war, dass sie nicht nochmal zu einem 4. Spiel nach Ulm reisen mussten.
Wir wollten einfach nicht nochmal on the road so ein Spiel haben wie in der letzten Woche, wo es halt dann auch wirklich um mehr geht und Ulm womöglich dann noch Selbstbewusstsein bekommt. Und es war ganz klar so für uns, dass wir da viel Energie reingeben müssen heute, damit wir halt nicht nochmal nach Ulm müssen.
3 Spiele, 3 Siege, das nennt man dann, glaube ich, eine perfekte Playoff-Serie. Jetzt haben die Albatrosse eine Woche frei. Ist auch mal nicht schlecht, denn es gibt so ein paar Verletzte, die können sich jetzt auskurieren und dann sind sie hoffentlich wieder fit fürs Halbfinale nächstes Wochenende.
Basketballer gelten gerade in den Playoffs als sehr abergläubisch. Mhm. Haben die Albatrosse in dieser Saison auch wieder so Rituale, die sie dann pflegen? Also ich weiß nicht, Bart wachsen lassen, nicht duschen möglicherweise?
Oh Gott, nicht duschen wäre aber gar nicht gut. Nee, ich glaube, das Ritual kenne ich ehrlich auch gar nicht mit dem Nicht-Duschen. Aber das mit dem Bart, das ist in der Tat bekannt. Es ist noch nicht zu sehen bei den Jungs. Ich habe gestern mal so ein bisschen nachgefragt, da haben sie aber auch gesagt, nee, noch nicht so nichts Offensichtliches an Ritualen. Es gibt natürlich für jeden Spieler so ein einzelnes Ritual. Also der eine macht dann eben wirklich nochmal Yoga in der Kabine. Der andere, der schnürt sich als erstes auf der linken Seite die Schnürsenkel. Ein anderer Spieler,
das kennen aus dem Fußball auch.
Ja, genau, der muss unbedingt als erster, als letzter auf dem Spielfeld sein. Und dann gibt's ja noch ein Ritual bei den Albatrossen. Bei einem Spiel mit 100 Punkten muss derjenige, der den 100. Punkt erzielt, Donuts für die gesamte Mannschaft mitbringen. Gestern war es Luke Sigma und es war schon das 19. Mal in dieser Saison.
Also
das ist für die ganze Mannschaft Donuts.
Die werden doch fett langsam.
Genau. Den Eindruck habe ich nämlich, ich habe nicht nahe gesehen, fett werden, aber ich habe ein bisschen Angst, dass so langsam das Bäuchlein rauskommt bei den Albatrossen.
Also erstmal Diät in der nächsten Woche. Als nächstes trifft Alba im Playoff-Halbfinale auf Oldenburg. Was erwartet die Berliner da für einen Gegner?
Ja, ist ein anderer Gegner als die Ulmer. Ich schätze die Oldenburger deutlich stärker ein, sind ja auch Hauptrundenzweiter geworden hinter dem FC Bayern in der Tabelle. Und Albers Nils Giffey, der weiß auch ganz genau, was da auf die Albatrosse zukommt.
Erfahrene Mannschaft, mehr Spiele on the road, wirklich auch noch ein unangenehmer Trip nach Oldenburg. Ich glaube, es sind 6 Stunden mindestens im Bus. Und es kann schon mal ein bisschen zerren. Deshalb müssen wir uns da auch ein bisschen einstellen.
Ja, Alba hat kein Heimrecht mehr. Das heißt, ein 5. Spiel würde in Oldenburg stattfinden. Und es bedeutet auch, die Albatrosse müssen mindestens einmal auswärts gewinnen. Naja, was kann man da am besten machen? Direkt vielleicht nächstes Wochenende im ersten Spiel mal in Oldenburg gewinnen. Das wäre dann ein guter Start.
Alba Berlin steht im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Nach einem 100-83 Heimsieg über Ulm gefeiert haben sie offensichtlich mit Donuts, wie wir gerade erfahren haben. Hm. Herr Korbrüger hat es uns nochmal zusammengefasst. Der nächste Gegner heißt jetzt Oldenburg und wir drücken natürlich die Daumen.
Alba mit Leib und Seele für Berlin und Radio 1. Nur für Erwachsene.
Eigentlich wollten sie schon lange nicht mehr dazugehören zur EU, die Briten. Sie wollten befreit sein von den Fesseln aus Brüssel. Weil aus dem Brexit aber noch immer nichts geworden ist, sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, mussten sie jetzt doch mitwählen bei der Europawahl. Einige pflichtbewusste Briten haben es auch getan, am Donnerstag schon. Die Wahlbeteiligung lag bei 38% unter EU-Durchschnitt. Und vergangene Nacht kamen jetzt endlich auch die Ergebnisse.
Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London. Good morning.
Good morning.
Morgen. Wir haben schon ein bisschen was natürlich gehört heute Morgen. Die Brexit-Partei von Nigel Farage hat gewonnen. Die Tories haben verloren. Vielleicht kannst du uns das Ganze noch mal ein bisschen aufdröseln.
Brexit-Partei ist die Partei, die nur einen einzigen Programmpunkt hat, vor 6 Wochen gegründet und hat all die eingesammelt, die unzufrieden sind damit, dass sie immer noch nicht raus sind aus der EU. Vor 3 Jahren dafür gestimmt und immer noch nichts passiert. All die wurden eingesammelt von dieser Brexit-Partei, 32%. Damit steht sie an der Spitze aller Parteien landesweit, gerade mal vor 6 Wochen gegründet. Die anderen Wahlsieger sind die Liberaldemokraten, 20%, sensationell. Die haben alle die eingesammelt, die sagen, wir wollen viel lieber drinbleiben in der EU. Also am Ende, wenn man dann auch noch Grüne und so weiter dazu nimmt, dann liegen beide Lager gleich auf, 30%+ für die, die sofort raus wollen. Und koste es, was es wolle, Hauptsache es geht raus. Und 30%+ für die, die eigentlich drinbleiben wollen.
Also wenn man das jetzt so als kleines zweites Brexit-Referendum sieht, ist es eigentlich wie vorher, verfahrene Kiste.
Kommt das Gleiche raus wie beim ersten Referendum. Das Land ist gespalten, die Politik ist gespalten und im Unterhaus konnten wir das ja fast täglich beobachten.
Das heißt jetzt aber auch, es ziehen britische Abgeordnete ins EU-Parlament ein bis zum Brexit Ende Oktober oder wie lange? Wie viel Einfluss werden die da noch haben?
Das ist die große Frage. 73 Abgeordnete stellt Großbritannien dar. Die meisten werden jetzt von der Brexit-Partei kommen, die eigentlich so schnell raus will, wie sie drin ist. Ja, das ist eine absurde Situation. Das ist auch allen bewusst. Und sie wird nicht einfacher dadurch, dass es bei den Konservativen, also der jedenfalls gegenwärtig noch regierenden Partei hier in Großbritannien, durchaus Stimmen gab, die sagten, wenn wir schon drinbleiben müssen, dann wollen wir der schwierigste Partner überhaupt sein. Und es gibt natürlich Hebel mit denen, die es wollen, eine Arbeit dort in der Kommission oder im Parlament, sagen wir mal, sabotieren können oder so verzögern und unter Druck setzen können, dass da manches nicht vorwärts geht. Im Moment muss ich in Brüssel ja auch alles noch sortieren, neuer Kommissionspräsident, neue Mehrheiten finden. Das wird auch ein bisschen dauern, aber das kann dann ganz schön schwierig noch werden.
Die Briten interessieren sich wahrscheinlich jetzt nicht so sehr für die Europawahlergebnisse, sondern vielmehr, wer Nachfolger von Premierministerin Theresa May wird. Welche Tendenzen gibt es denn da aktuell?
Also wir haben im Moment 8,5 erklärte Kandidaten, von denen es einen großen Favoriten gibt. Das ist Boris Johnson, früherer Außenminister. Das ist einer, der den Parteitag rocken kann, einer, der beliebt ist, der Wahlen gewinnen kann. Zweimal Bürgermeister von London, dann hat er das Brexit-Referendum gewonnen. Ist aber auch umstritten, gilt als sprunghaft, als unzuverlässig. Aus seiner Zeit als Außenminister haben wir immer auch mal gehört, ha, nicht so richtig perfekt vorbereitet auf Termine. Aber das ist einer eben, der ganz vorne ist. Er ist der Favorit im Moment. Allerdings Pferdesportland Großbritannien, da weiß man auch, nicht jeder, der als Favorit aus der Box kommt, geht auch als Sieger über die Ziellinie.
Was würde der denn für Europa und den Brexit bedeuten, wenn er es würde?
Die erste Reaktion, die er hatte nach dem Rücktritt von Theresa May, war, wir gehen raus am 31. Oktober, ob mit oder ohne Abkommen. Ganz wichtiger Halbsatz hinten dran, weil das ist genau die Position, an der sich die Kandidaten jetzt abarbeiten. Bin ich bereit, ohne Deal rauszugehen, also einen Crashkurs raus aus der Europäischen Union am 31. Oktober, oder suche ich doch einen moderaten Kurs? Und Boris Johnson scheint sich im Moment festzulegen auf, ich gehe auch mit Crash raus, nur Stichwort Sprunghaftigkeit, nicht immer bleibt er bei so einer Meinung.
Thomas Spickhofen, unser Korrespondent in London, hat die Wahlergebnisse für die Europawahl nochmal für uns zusammengefasst. Vielen Dank.
Danke.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Weisheit aus Köpenick. UNVEU.
Ende der Denkpause.